sage auch, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass wir neutral sind. Das Einzige, was wichtig ist, dass die Parteien uns als neutral erleben und das für sich gut begründen können. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und heute soll es um ein spezielles Organisationsthema gehen, um Betriebsräte, Mitarbeitervertretungen, Personalvertretungen, also um Arbeitnehmervertretungen in Betrieben, in Organisationen, die eine Besonderheit, das werden wir sehen und hören, eine Besonderheit in deutschen Unternehmen sind, das so in anderen Nationen, in Rechtsgebieten nicht vorhanden ist, aber das eben etwas ist, das für uns Coaches, Mediatoren und Berater eine Rolle spielt. Und um sich dieser besonderen Ausformung von organisationaler Differenziertheit, gleich ein schweres Wort zu Beginn, zu nähern, habe ich mir heute wieder einen Experten eingeladen. Und zwar bei uns im Podcast-Studio ist Dr. Markus Baugmann, Rechtsanwalt und Mediator seines Zeichen und auch schon mal hier im Podcast gewesen. Damals ging es um einen speziellen Vorschlag für eine Mediatorenkammer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Herzlich willkommen, Markus.
Lieber Sascha, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Markus, und ich habe jetzt bei der Ansage mich daran erinnert, es ging damals um diesen Vorschlag. Ne? Wir haben da das erste Mal hier miteinander gesprochen. Ich komme gar nicht umhin, ich muss dich fragen, was ist denn draus geworden? Wo ist der Stand? Wie geht's dir damit?
Also tatsächlich, wir waren vor, ich glaube 3 Jahre ist es mittlerweile schon her, waren wir schon mal zusammen. Damals war ja Claudia Kück mit dabei und wir sprachen über dieses Projekt der Deutschen Stiftung Mediation, wo ich ja das Fachreferat Berufsstand seit einigen Jahren leite, rund um das Thema Mediatorenkammer. Und das Thema Mediatorenkammer als solches ist ja erstmal mit der neuen Fassung der Zertifizierungsverordnung, die ja jetzt seit 2,5 Monaten Kraft ist, erstmal so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Nichtsdestotrotz verfolgen wir natürlich weiterhin das Ziel, dass eine Zertifizierung auch eine Zertifizierung sein muss. Deshalb gibt es ein Positionspapier, das auch schon ein paar Tage älter ist, das du sicher damals gelesen hast. Und wir sind im Hintergrund weiter aktiv und versuchen auch auf der politischen Bühne dort Menschen anzusprechen. Das ist aber bei den ganz vielen anderen Themen, die es so im Moment gibt, natürlich in Tippelschritten nur ein Prozess. Das wird noch etwas dauern, bis wir da etwas Neues, Größeres wieder vorstellen können.
Aber das ist sozusagen im Blick. Denn es ging ja bei diesem Thema, es war eine Positionierung mit der Mediatorenkammer und das dahinterliegende Interesse ist ja nach wie vor noch virulent, nämlich eine Glaubwürdigkeit für Mediatoren im Kreise der Berater, im Kreise von potenziellen Medianten zu schaffen, die dazu führt, die auch verstärkt zu buchen, zumindest so halbwegs in Relation zu den Konfliktpotenzialen, die eben existieren. Und die neue Zertifizierungsverordnung war sozusagen der kleine Schritt, den der Gesetzgeber bereit war zu gehen und ist aber sicherlich noch nicht dort angelangt, dass wir sagen können, der Mediator, die Mediatoren sind per se Anlaufstellen für Konflikte, wie das zum Beispiel der Rechtsanwalt ist.
Wenn ich noch 2 Sätze ganz kurz dazu sagen darf, also das ist bei vielen vielleicht damals auch gar nicht so angekommen. Du hattest es damals auch so tituliert in dem Podcast. Das war ja eine Maximalforderung, bei der wir wussten, dass wir die nicht durchsetzen werden. Ja. Da das Thema Mediation für eine Kammer wahrscheinlich viel zu klein ist. Wir sehen das ja gerade bei dem Projekt Insolvenzverwalterkammer, was ja auf den Weg geht. Und da merkt jetzt das BMJ anscheinend auch, ui, irgendjemand muss so eine Kammer ja finanzieren und das ist aus den Mitgliedsbeiträgen relativ schwierig.
Weil sie so klein sind.
Ja. Weil sie so klein sind und das ist bei uns Mediatorinnen und Mediatoren ja nicht anders.
Also klar war das in der Diskussion damals deutlich und das war auch dem Gesetzgeber ja deutlich, dass dem Verordnungsgeber, dass da was gemacht werden muss. Die Selbstzertifizierung, das ja war so ein Konstrukt, das sich jedenfalls nicht bewährt hat. Da sind sicherlich auch einfach noch Schritte notwendig. Ich kann mich erinnern, du und Claudia, ihr habt da schon auch noch ein anderes Projekt dann auch gestartet, dass dort eine Zertifizierung oder eine Beurkundung von Kompetenzen auf den Weg gebracht ist, die dazu führen soll, dass man doch mehr vorzuweisen hat als eine Selbstzertifizierung.
Ich bin da tatsächlich nicht involviert. Das ist ja ein Projekt der Verbände. Diese QVM, GGMBH, der Qualitätsverbund Mediation, da stecken ja der BMWA hinter, die BAFM, die DGM und das DFM. Die stecken dahinter. Genau. Der BM ist ja kurz vorher ausgestiegen. Bin da ansonsten nicht aktiv involviert in dem Projekt. Claudia ist Geschäftsführerin.
Die Claudia, die damals mit dem Podcast war. Oh gut, dann habe ich das falsch abgeordnet. Aber gut, dass es aufgeklärt ist. Sonst hätte ich dich da immer mit mental verortet. Markus, genug der Vorrede. Wir packen ein Thema an, wo so eine Vorrede ja immer auch in der Praxis irgendwie stattfindet, weil Betriebsräte so ein Thema ist, bei dem man nicht genau weiß, tritt man jetzt in ein Fettnäpfchen, wenn man das Wort in den Mund nimmt, oder wird man da schon politisch verortet? Wir nähern uns mal ganz mit einem Lächeln neutral juristisch dem Thema. Womit haben wir es zu tun, wenn wir an diese Arbeitnehmervertretung herantreten und das die Kontaktfläche ist von Organisationen? Wir haben es ja mit verschiedenen Betitelungen zu tun, Betriebsräte, klassischerweise in Betrieben und Industriebetrieben, also produzierenden Gewerbe. Wir haben es mit Personalräten zu tun im öffentlichen Bereich und auch so mit Mitarbeitervertretungen in, sag mal so, Tendenzbetrieben. Also mir ist das zum Beispiel...
Vor allem im kirchlichen Bereich, ja.
Genau, im kirchlichen Bereich, in der Diakonie ist es mir so entgegengekommen auch. Also das sind jeweils Arbeitnehmervertretungen mit ähnlichen Rechten, aber diese Ähnlichkeit von Rechten bedeutet eine Besonderheit in der Organisation. Was ist das? Wie guckst du da drauf auf Betriebs- und Personalräte?
Also im ersten Punkt erstmal, wir müssen natürlich unterscheiden Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretung von Gewerkschaften. Das ist etwas anderes. Die Betriebsräte etc., also ich spreche jetzt immer nur von Betriebsräten. Sonst
ja, genau, machen wir es so.
Die halbe Aufnahme voll nur mit diesen ganzen Begriffen. Die sind ja vom Grundgedanken politisch eher neutral. Es gibt selbst im Gesetz natürlich den Ansatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, dass Arbeitgeber und Betriebsrat zum Wohle der Belegschaft und des Betriebes zusammenarbeiten sollen, dass der Betriebsrat natürlich näher bei der Belegschaft ist und der Arbeitgeber näher beim Betrieb, liegt auf der Hand. Deshalb zwingt der Gesetzgeber sie ja dazu. Sie sollen mit dem ernsthaften Willen, zu einer Einigung zu kommen, miteinander verhandeln. Also er kommt schon an und erkennt, aha, hier ist ein Konflikt. Ich muss ein Konfliktmanagementsystem schaffen. Interessanterweise natürlich für einen Konflikt, den der Gesetzgeber durch diese Gesetze selbst schafft. Aber es ist für den Gesetzgeber, es ist etwas völlig Selbstverständliches, dass es diese Gremien gibt. Der Paragraph 1 im Betriebsverfassungsgesetz sagt ja, dass Betriebsräte nicht gewählt werden können oder sollen oder müssen. Da steht, es werden Betriebsräte gewählt. Das ist für den Gesetzgeber anscheinend eine völlige Selbstverständlichkeit, dass es das gibt. Und an der Stelle vielleicht mal drei Sätze historischen Hintergrund. Woher kommt das Ganze? Du erinnerst dich vielleicht dunkel an den Ausgang des Ersten Weltkriegs.
Ja, ich müsste noch mal in meinen Tagebuchaufzeichnungen nachschauen, aber da gab es was. Ja, okay.
Wir hatten diesen Krieg ja eigentlich 1914 schon verloren. Das wollte nur niemand dem Kaiser sagen. Und dann kam ja 1918 die SKL, also die Seekriegsleitung, das Pendant zur obersten Heeresleitung, und wollte unsere Marine ins letzte Gefecht gegen die Briten führen. Und wir waren den Briten 1:10 hoffnungslos unterlegen. Wenn die geschichtlichen Details nicht auf das letzte Prozentzeichen fehlen, ne, bitte keinen Shitstorm jetzt hier produzieren.
Du, kaum Zuhörer, brauchst du keine Sorgen machen.
Haben sich dann ja die Soldaten- und Matrosenräte gebildet, um dort Widerstand zu leisten. Ich habe ja selbst auch in Kiel studiert, deshalb in Kiel bildeten sich auch diese Matrosenräte. Und diese Matrosenräte waren dann die Vorbilder für die Betriebsräte, die dann 1920 im ersten Betriebsrätegesetz kamen. Und das war eigentlich der Gedanke in der jungen Weimarer Republik, dann die Demokratisierung in die Betriebe zu bringen, auf diesem Weg. Eigentlich politisch, auch auf der verfassungsrechtlichen Ebene, durchaus ein ganz wichtiges Projekt für den Gesetzgeber damals gewesen.
Es ist ein Demokratisierungsprojekt, ne? Also es soll demokratisch die Organisation unterfüttern, was dann auch späterhin auf die strukturellen Konflikte hinweist, Unternehmertum und Demokratie. Aber das ist der Ausgangspunkt. Es geht um eine Demokratisierung und damit um etwas, was Systemtheoretiker ja völlig klar ist. Ne? Es gibt ein Spannungsfeld zwischen der Organisation und dem Individuum, dem Einzelnen. Das ist also der Ausgangspunkt bei uns, also da auch ganz historisch verortet.
Dann kamen ja die 1930er Jahre und dieser sehr basisdemokratische Gedanke des Betriebsrätegesetzes widersprach ja dem Führerprinzip. Deshalb wurde es im Rahmen der Gleichschaltung auch alles wieder abgeschafft und kam dann 1952 das Betriebsverfassungsgesetz zurück. Interessant dabei auch, 1946 gab es in Schleswig-Holstein ein Landesbetriebsrätegesetz und dort gab es zum ersten Mal die JAV, die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Und das war quasi eine Art Reindoktrinierungsinstrument nach der Zeit der Hitlerjugend.
Okay, das heißt, die Betriebsräte, sage ich mal, bundesrepublikanischen Ursprungs gehen bei der JAV los.
Damals ist das im Landesbetriebsrätegesetz Schleswig-Holstein dann geregelt worden. Ich weiß gar nicht, welche Länder wann jetzt ihre eigenen Gesetze dann nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben. Aber das mündete dann halt 1952 in ein Bundesgesetz. Da hat man das dann übernommen als Bundesgesetzgeber. Das scheint ein starker Impuls aus den Ländern gewesen zu sein, was ja auch diesen Gedanken dieser Demokratisierung in den Betrieben wieder.
Und seitdem gibt es sozusagen auf Bundesebene in der damaligen Bundesrepublik und heutigen Gesamtrepublik also diese organisationale Einheit namens Betriebsräte, die das demokratische Element stärken sollen. Und das ist eine Besonderheit gegenüber auch anderen Ländern. Da gibt es, glaube ich, wirklich nur ganz wenige, die das ähnlich gemacht haben. Aber dein Eingangsstatement nochmal verstärkt, das hat in erster Linie nichts mit Gewerkschaften zu tun. Auch wenn es eine Brücke dahin gibt. Ne?
Es gibt definitiv eine Brücke, gar keine Frage. Und es geht mir auch in keinster Weise darum, irgendein Gewerkschaftsbashing zu betreiben oder so. Gewerkschaften haben historisch ganz große Leistungen. Aber das ist unabhängig voneinander tatsächlich.
Ja, und glaube auch zum Verständnis, vor allen Dingen auch für externe Berater, für Mediatoren, die mit Betriebsräten oder Personalräten dann in Kontakt kommen und dort also nicht nur Konflikt- oder Mediationsparteien vorfinden, sondern einen ganz wichtigen Einflussfaktor auch für die Mediation, wo keine Betriebsräte anwesend sind, ist es einfach ein ganz wichtiger Punkt, das sofort also auch nachzuvollziehen, dass das auf der organisationalen Seite nicht dasselbe ist, dass es da Einflüsse gibt, Brücken, Verbindungen, aber eben auch mittlerweile muss man auch Konfliktlinien sehen, also dass Betriebsräte und Gewerkschafter nicht in einen Topf geworfen werden wollen, würde man schnell merken, wenn man das tut.
Das war ganz interessant auch zu beobachten, wo wir jetzt gerade von Konfliktlinien und so sprechen. Betriebsräte werden ja alle 4 Jahre gewählt. Für den Laien immer vor der Fußball-WM. Und 2018 gab es ein ganz, ganz großes Thema im Rahmen der Betriebsratswahlen im Frühjahr 2018. Da gab es nämlich in Anführungszeichen AfD-Listen. Es hieß dann, dass auf dem Wege versucht wird, auch in die Betriebe reinzukommen, auf dem Wege in den Betrieben Fuß zu fassen. Das war ein ganz heißes Thema.
Durch die Presse ging das vor allen Dingen bei Mercedes-Benz oder bei Daimler in Stuttgart. Das war damals wirklich die Angst, auch im Rahmen von Betriebsräten, kann ich mich gut erinnern.
Ja, deshalb ist das durchaus ein politisches Instrument, gar keine Frage.
Gucken wir uns an, wie ein Betriebsrat verfasst ist, beziehungsweise was er in dieser Organisation für eine Rolle spielt. Er wird gewählt, hat also eine demokratische Stimme, hat eine demokratische Funktion. Was kann dann ein Betriebsrat tun und lassen? Was ist sein Aufgabengebiet und weshalb er dann auch für zum Beispiel Mediatoren eine echte Bedeutung hat? Und wir arbeiten uns ja dahin vor.
Wir müssen uns als erstes eins vergegenwärtigen. Das, was da passiert im Betriebsverfassungsgesetz, ist im Grunde ein Grundrechtseingriff in die Rechte des Arbeitgebers. Es wird in die allgemeine Handlungsfreiheit eingegriffen, teilweise vielleicht sogar in die Vertragsfreiheit, wenn es um Zustimmung zur Einstellung oder Eingruppierung geht. Mhm. Es geht um natürlich Eingriff in die Berufsfreiheit, in die Eigentumsfreiheit. Der Arbeitgeber muss Dinge bezahlen für den Betriebsrat. Also es gibt dort einige auch grundrechtsrelevante Dinge. Und deshalb geht natürlich das Betriebsverfassungsgesetz, aber das Arbeitsrecht ja insgesamt stark von einer Einzelfallbetrachtung und von einer Interessenabwägung. Wir müssen unterscheiden im Betriebsverfassungsgesetz zwischen den sogenannten Mitwirkungsrechten und den Mitbestimmungsrechten. Ich versuche das immer in meinen Schulungen, die ich so gebe, den Menschen zu erklären. Bei den wirtschaftlichen Angelegenheiten sind es eher Mitwirkungsrechte. Man muss also informiert werden, man bekommt vielleicht Unterlagen vom Arbeitgeber, kann aber auf diese Dinge keinen großen Einfluss nehmen. Und natürlich, der Arbeitgeber trägt das wirtschaftliche Risiko und das meiste, was im wirtschaftlichen Bereich passiert, hat ja oft keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern nur Mittel. Aber je näher wir an das täglich gelebte Arbeitsverhältnis rankommen, an den Alltag der Menschen, da steigen dann die Rechte, zum Beispiel am Ende in den großen Paragraphen 87 im Betriebsverfassungsgesetz, das sind die ganzen Mitbestimmungsrechte definiert. Das ist im Grunde etwas ganz, ganz Komplexes, denn das ist die Mitgestaltung von Weisungsrecht. Es gibt das Weisungsrecht im Paragraph 106 in der Gewerbeordnung und da sagt ja der Gesetzgeber, dass der Arbeitgeber Inhalt, Ort, Zeit, Ordnung und Verhalten regeln darf. 3,5 dieser 5 Dinge nimmt der Gesetzgeber dem Arbeitgeber wieder weg, wenn es einen Betriebsrat gibt. Das sind Arbeitszeitregelungen, das sind Ordnungsregelungen, Verhaltensregelungen und so ein bisschen auch den Arbeitsort, wenn es ums mobile Arbeiten geht.
Gesellt ihm noch eine zusätzliche Instanz dazu, um diese Dinge wahrzunehmen? Also nicht direkt Wegnahme, sondern er darf dann plötzlich nicht mehr alleine darüber bestimmen, sondern da gibt es jemanden, der darf mitbestimmen oder der muss sogar mitbestimmen, wenn der Betriebsrat existiert, muss er sich darum kümmern?
Streng genommen ja.
Du hast ja schön eingeordnet, ne, dass da sozusagen die Freiheiten des Arbeitgebers begrenzt werden. In der einen Richtung, dass der Betriebsrat wie ein Berater angefragt werden muss. Er muss angehört werden, er darf seinen Senf dazugeben. Und man muss sich nicht dran halten als Arbeitgeber, aber man muss es gut begründen, wenn man es nicht tut. Ne, so ein bisschen wie das so ein interner Berater halt ist. Aber viel wichtiger sind diese Mitbestimmungsrechte, wo der Betriebsrat wirklich auch inhaltlich mitarbeiten muss und dann sich auch in der Entscheidung wiederfinden muss und auch diese Entscheidung mit vertreten muss. Der hat ja Verantwortung. Das finde ich einen interessanten Aspekt, weil da sozusagen der Betriebsrat ein Stück unternehmerischen Wirkungskreis zugewiesen bekommt und man in der Praxis manchmal den Eindruck hat, das sind gerade nicht die Unternehmer, sondern die dem Unternehmertum sozusagen entgegenstehen. Aber im Grunde genommen ist das nur eine kulturelle Praxis und eine kulturelle Wahrnehmung.
Ganz oft ist es tatsächlich so, dass es sehr vernünftige Betriebsräte oder Betriebsratsmitglieder sind, die durchaus erkennen, was auch die betrieblichen Notwendigkeiten sind, was die wirtschaftlichen Notwendigkeiten sind. Der Betriebsrat wird ja größer, je größer der Betrieb ist. Deshalb sollen die Menschen auch aus den unterschiedlichsten Unternehmens- oder Betriebsbereichen kommen und deshalb ihren Input da reingeben. Und die wissen natürlich aus dem Tagesgeschäft, was läuft. Deshalb, da muss man denen ganz oft nichts vormachen. Wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann kriegen die Betriebsräte das mit aus ihrer eigenen täglichen Arbeit. Auch, weil sie natürlich mit Kolleginnen und Kollegen sprechen und sich austauschen.
Sie bringen praktisch wirklich die Perspektive der Produktion rein, die Perspektive der Belegschaft und haben damit auch einen echten Mehrwert für Unternehmer. Gerade in Krisenzeiten hat sich das deutlich bewährt und auch gezeigt, dass eben die Perspektive der Belegschaft ganz maßgebend für den Erfolg durch die Krise zu kommen auch ist. Und Betriebsräte allgemein die sind, die das Ohr an der Basis haben. So, das ist so eine gängige Formulierung. Was heißt das, wenn wir uns das angucken, dass es dieses Organ gibt, diese Betriebsräte, also Rat des Betriebes und gleichzeitig aber auch ein Berater für die Belegschaft als solches und das Sprachrohr sind. Was heißt das für das Konfliktmanagement innerbetrieblicher Konflikte? Wie hat der Gesetzgeber das für sich erstmal so formuliert? Welche Rolle spielen da Betriebsräte?
Auf verschiedenen Ebenen mehr oder weniger gute oder starke Rollen. Erstmal, jeder Arbeitnehmer darf sich natürlich beim Arbeitgeber beschweren. Manchmal ist es aber ein bisschen schwierig, wenn man sich bei dem beschwert, der das, worum es gerade geht, verursacht. Und deshalb gibt es ein Beschwerderecht. Arbeitnehmer können zum Betriebsrat gehen, können den Betriebsrat einbinden, können Betriebsräte teilweise zu Personalgesprächen mitnehmen. Nicht zu jedem Personalgespräch, aber zum Beispiel, wenn es um die Einsicht in die Personalakte geht, um Leistungsbeurteilung etc. Da ist mehr diese Beratungsfunktion natürlich. Das führt gelegentlich dazu, dass Arbeitgeber nicht mehr das machen können, was sie gerne machen, nämlich die rechtliche Unwissenheit eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin auszunutzen. Nicht, dass das jetzt konsequent alle machen, aber es passiert. Da fängt es erstmal an mit dieser Beratungsfunktion, gar keine Frage. Ein Betriebsrat ist aber vom Grundgedanken nicht für den einzelnen Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin da, sondern für die Belegschaft, seine Kollektivvertretung. Und deshalb ist da natürlich schon Dinge, die man so als Betriebsrat versucht, im Blick zu behalten, dass es halt auch für alle fair und transparent sein muss, dass Gleichbehandlung ein Thema ist. Und da mag der einzelne Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin durchaus auch mal dann einen Konflikt mit dem Betriebsrat sehen, weil der Betriebsrat halt das große Ganze im Blick behalten muss. Natürlich ist der Betriebsrat grundsätzlich auch in einer Drucksituation. Er wird ja gewählt. Die Wählerinnen und Wähler sollen ja spätestens alle 4 Jahre dann wieder darüber entscheiden, wer wird denn jetzt Betriebsrat in Zukunft sein. Und ich habe das in meiner Beratungspraxis nicht nur als Anwalt, auch als Mediator wiederholt erlebt, wenn ich Konflikte in Betriebsräten begleitet habe, dass das für zum Beispiel einen Betriebsratsvorsitz durchaus eine Riesenherausforderung ist, wenn er oder sie nach vielen Jahren auf einmal dieses Amt nicht mehr innehat. Wenn jemand anders der oder die Vorsitzende dann ist. Da spielen persönliche Befindlichkeiten mit rein. Gerade in großen Betrieben reden wir auch über das Thema Freistellungen, also wo dann diese Menschen gar nicht mehr das machen, was in ihrem Arbeitsvertrag steht, sondern 100% Betriebsratsarbeit machen. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Menschen, der über 4 oder 8, vielleicht sogar 12 Jahre freigestellt war, wird dann nicht mehr freigestellt, vielleicht gar nicht mehr ins Gremium gewählt.
Ganz häufig.
Und an seinen Arbeitsplatz zu.
Ganz häufige Situation. Ja. Also selbst wenn Vorsitzende abgewählt werden. Ich habe mit Leuten, die sind 20, 25 Jahre im Betriebsrat und davon 20 Jahre Vorsitzende gewesen. Das wird zur zweiten Identität. Ist auch allen klar, dass die nicht wieder zurück in die Produktion oder sonst wohin gehen. Aber das ist ja auch trotzdem ein seltener Fall. Also es ist schon so, dass man eine Kompetenz aufbaut, die ich am ehesten noch mit dem politischen Kompetenzen oder Kompetenzen von Politikern vergleichen kann. Man hat eine Vielzahl von Interessen auszugleichen und in Abgleich zu bringen und zu kommunizieren. Also ich habe das bisher nur bei Politikern erlebt, die ja wirklich die Kompetenz haben, das wird ja häufig auch unterschlagen, Mehrheiten zu organisieren und Zustimmung zu bekommen. Das ist so schwer, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat oder eben zumindest hautnah erlebt. Und ja. Betriebsräte sind da echt in der Not, also das muss man sagen, ja, in der Wahlnot.
Es ist ja auch sehr unterschiedlich. Diese Betriebsräte sind ja sehr heterogene Strukturen. Die haben nicht nur unterschiedliche Altersstrukturen, es gibt sehr unterschiedliche Bildungsstrukturen, es gibt sehr unterschiedliche ja, kulturelle Hintergründe. Das zeigt sich dann natürlich auch in solchen Situationen, wie gut, wie professionell ist man eigentlich aufgestellt als Betriebsrat. Und vom Grundgedanken, je kleiner ein Betrieb ist, vielleicht sogar, umso kleiner das Unternehmen ist, Betrieb und Unternehmen sind ja zwei verschiedene Dinge juristisch, desto öfter treffe ich halt die Situation an, dass die Menschen dort noch nicht so professionell mit dem Thema umgehen, auch weil ihnen natürlich oft auch das Wissen fehlt, gerade wenn sie ganz jung in so ein Gremium gewählt wurde oder es überhaupt erst ganz jung so ein Gremium in einem Betrieb gibt. Wenn wir in großen Unternehmen sind, ich nenne mal das eines der bekanntesten Beispiele VW, da ist das richtig große politische Diskussion, was da passiert.
Das sind Unternehmen in einem Unternehmen.
Genau, ja, wenn bei VW Betriebsratswahlen sind, da wird Wahlkampf gemacht wie bei einer Bundestagswahl.
Ja, und es werden auch Leute, also die müssen vorbereitet werden. Die landläufige Meinung, beziehungsweise auch ne, vom Gesetzgeber, da werden halt die Leute aus der Produktion oder aus dem Betrieb gewählt. So. Das geht bis zu einer gewissen Größe, dass man sich dann plötzlich wiederfindet an einem runden Tisch mit 5 anderen Kollegen oder 4 anderen Kollegen und macht so einen Fünferrat. Aber wenn man da mit 31 oder 35 Leute, das ist ein Unternehmen im Unternehmen und da kommt man auch nicht so ohne angelernt zu werden in eine Funktionsrolle. Also ich habe das auch bei großen Betriebsräten so mit begleitet. Dafür muss man sich dann schon auch entscheiden. Man geht eine zweite Karriere im Betrieb ein.
Hat vielleicht Verantwortung, die mit dem Ursprungsberuf gar nichts zu tun hat. Ja. Wir nehmen mal den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von VW. Der kam ganz normal aus der Produktion. Ja. Der war für das, was er nachher gemacht hat, war er nicht vorbereitet von seinem eigentlichen beruflichen Hintergrund. Wobei ich glaube, Herr Osterloh hatte ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung, Industriekaufmann oder sowas, bevor er dann über die Produktion reinkam und dann halt irgendwann auch Betriebsratsvorsitzender wurde.
Gucken wir uns das an, welche Rolle das spielt für die Konfliktbearbeitung. Der Ausgangspunkt ist, es ist eine institutionalisierte Interessenvertretung, weil die Interessen der Gesamtorganisation, die also der Arbeitgeber im Blick hat, nicht selten in eine andere Richtung läuft. Und die Belegschaft dort also einen Schutzpatron, eine Interessenvertretung haben muss, die auch Widerpart geben kann, wenn es zum Beispiel um den eigenen Arbeitsplatz und die Gestaltung dessen geht. Wenn die sich nicht einigen, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, in den harten Mitbestimmungsrechten, dann sieht das Gesetz ja ein Programm vor, wie die Entscheidung getroffen wird, die eben beide treffen müssen. Vielleicht gehen wir das mal im Ausgangspunkt an, weil das erstmal noch gar nichts mit Mediation zu tun hat.
Du meinst die Einigungsstelle?
Stichwort Einigungsstelle, genau. Ja. Was sieht das Arbeitsrecht da vor oder das Betriebsverfassungsrecht?
Ja, Personalvertretungsrecht und so auch. Auch die kirchlichen Regelungen der MAFO und der MAFG sehen das genauso vor, diese Einigungsstelle. Und natürlich, der Name sagt es ja schon, Einigungsstelle. Man soll sich dort einigen. Ich habe vor längerer Zeit mal mit einem pensionierten Richter zusammengesessen. Der sagte dann abends an der Bar zu mir, Markus, ich mache seit 30 Jahren Einigungsstelle. Ich habe noch nie einen Spruch gemacht. Seit 30 Jahren auf professionellem Niveau dieses Thema und immer eine Einigung hinbekommen.
Spruch heißt ein Urteilsspruch.
Quasi ein Urteil, genau.
Ja, genau,
also quasi ein Urteil. Es ist also die Einigungsstelle ist ja nicht im eigentlichen Sinne eine Mediation, auch wenn Einigungsstellenvorsitzende durchaus mit mediativen Elementen arbeiten. Aber es ist am Ende eine Institution, die im Betrieb gebildet wird. Also es gibt nicht die Einigungsstelle, die in der Bahnhofstraße in dem großen Haus gegenüber des Bahnhofs oder sowas sitzt, wo man dann im Telefon anruft. Das gibt es nicht. Nein, das ist eine ad hoc gebildete betriebsinterne Schlichtungsstelle oder ein betriebsinternes Schiedsgericht, wo man halt am Ende, wenn man nicht zu einer Einigung kommt, einen Spruch bekommen würde, was rechtlich den Charakter einer Betriebsvereinbarung.
Das heißt, können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also vertreten hier durch den Betriebsrat oder Personalrat, nicht einigen, dürfen sie ein Gremium bilden, das zu einer Mehrheitsentscheidung kommt, weil sie paritätisch vertreten sind und eine Person hinzukommt als Einigungsstellenleiter, der dann auch in einem bestimmten Wahlgang auch ein Entscheidungsrecht hat.
Es gibt nach dem Gesetz 2 Verhandlungsrunden und am Ende der Verhandlungsrunden gibt es eine Abstimmung. Bei der ersten Abstimmung stimmt der Einigungsstellenvorsitz nicht mit und bei der zweiten Runde stimmt diese Person dann mit und das wäre dann der Spruch der Einigungsstellen.
Und der Kollege an der Bar meinte, es gab noch nie eine zweite Runde. Die haben sich immer in der ersten mehrheitlich dann entschieden. Hat er das gemeint?
Jein, also es kann auch in der zweiten Runde noch zu einer Einigung kommen.
Okay. Das ist das, sagen wir mal, das gesetzlich vorgesehene Konfliktmanagementprogramm. Verhandlungen werden gesetzlich vorgesehen, sie scheitern, man bildet ein Gremium, die Einigungsstelle kostet dem Betrieb immer Zeit, aber auch viel Geld und dann kommt da am Ende was raus. Und jetzt Wieso Mediation? Gibt es da überhaupt Platz? Lässt das Gesetz einen Raum, dass diese Konfliktparteien auch mit einem Mediator, meinetwegen intern aus der Personalabteilung und aus dem Betriebsrat gebildet oder extern mit, ne, mit Leuten wie dich und mich, das durchführen dürfen? Ich meine, wir haben das gemacht, wir hoffen, das war legal. Gucken wir uns das mal juristisch an. Lässt das Gesetz Raum für eine solche Mediation oder ist das ein Umgehen der Einigungsstelle?
Nein, ein Umgehen der Einigungsstelle ist es nicht, denn ein Mediator oder eine Mediatorin darf ich natürlich immer hinzuziehen. Ich sagte ja auch gerade schon, auch Einigungsstellenvorsitzende arbeiten durchaus mit mediativen Elementen. Und ich habe ein Ehrenamt inne, ich bin Vorsitzender der ständigen Einigungsstelle für unser Erzbistum in Paderborn. Wenn ich da tätig bin, mache ich natürlich erstmal nichts anderes als mehr oder weniger eine Mediation. Die Frage ist natürlich immer, was wäre, wenn diese Mediation nicht erfolgreich laufen sollte? Dann sind es Zusatzkosten und Arbeitgeber sind bei Kosten ja immer so ein bisschen empfindlich. Deshalb wird man so etwas natürlich eher nur dann in Angriff nehmen, wenn es auch Aussicht auf Erfolg hat. In hocheskalierten Situationen dürfte es vielleicht nicht immer zielführend sein. Also auch allein aus Kostensicht. Verboten ist es auf keinen Fall. Sinn macht es in meinen Augen immer. Deshalb, wie gesagt, Einigungsstellenvorsitzende arbeiten mit diesen Dingen.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Die Einigungsstelle verlangt Mediationskompetenzen. Die kann man möglicherweise auch sogar unter das Mediationsgesetz subsumieren. Aber hier geht es ja nochmal um den Punkt, dass diese Konfliktparteien vorher nochmal einen externen Dritten beauftragen und fragen, sag mal, kannst du uns in Gesprächen vermitteln, moderieren? Vielleicht finden wir so eine Einigung. Wir scheuen uns davor, die Einigungsstelle anzurufen.
Ja, es hat dadurch natürlich einen sehr formellen Charakter. Und man muss sich auch wieder eins vor Augen halten. Die Einigungsstelle sieht der Gesetzgeber ja streng genommen nur im Bereich der sogenannten erzwingbaren Mitbestimmung vor. Ja. Die erzwingbare Mitbestimmung erkennt man daran, dass im Gesetz immer zwei Sätze stehen. Die klingen immer ungefähr so. Kommt eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht zustande, entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. In allen anderen Bereichen ist natürlich per se nichts verboten. Und deshalb kann man überall dort Mediation einsetzen. Also auch im Bereich der sogenannten freiwilligen Betriebsvereinbarung geht das. Bei Konflikten zwischen einzelnen Personen, zwischen Betriebsratsvorsitz und Personalabteilung, Geschäftsführung innerhalb des Betriebsrats, überall da kann man ja in den meisten Fällen gar keine Einigungsstelle anrufen.
Lassen wir mal sozusagen das gesetzliche Programm so stehen und nähern uns der ganzen Problematik von unserer Praxis her. Ne? Genau. Du definierst dich genauso wie ich als Anwaltsmediator. Ne? Wir sind also im außergerichtlichen Konfliktmanagement tätig. Wie bist du mit Betriebsräten als potenzielle Medianten in Kontakt gekommen? Also wie hast du das erlebt sozusagen aus der externen Beratersicht, dass da ein Betrieb, eine Organisation eine Mediation durchführen will, wo Betriebsräte eine Konfliktpartei darstellen?
Also der Zugangsweg ist durchaus unterschiedlich. Ich schule ja in dem Bereich, deshalb ist das für mich durchaus eine Anlaufstelle, wo die Menschen nicht immer im Seminar, aber im Nachgang zu einem Seminar dann ankommen und sagen, hier, Markus, wir brauchen jemanden, wir haben diesen Konflikt, kannst du uns unterstützen? Bei diesen Seminaren finden natürlich teilweise auch solche Themen wie Verhandlungsmanagement oder Mediation statt, dann sind die ja noch näher dran, erleben aus dem Kontext natürlich, dass das auch Sinn machen kann und sind dann noch viel offener dafür. Aber auch aus Personalabteilungen kommt dieser Gedanke. Brauchen wir ja nicht drüber reden, Mediation spart Zeit, Mediation kann gerade bei den mittelbaren Kosten ja auch deutlich sparen. Deshalb ist das durchaus etwas, wenn ich ein offenes Unternehmen habe, nicht so in tradierten Strukturen unterwegs ist, dass da sehr schnell Offenheit für so etwas ist und dann auch konkret angefragt wird.
Wie gelingt es dir, frage ich mal so direkt, ne, dass man von beiden Seiten akzeptiert wird, wo, so erlebe ich das häufig ganz klassisch, eine Seite fragt, Mensch, hey, wir haben dich kennengelernt, ich glaube, du kannst uns helfen. Aber die Frage ist halt noch, glaubt das auch die Gegenseite, dass ihr geholfen werden kann? Sozusagen die Frage von Positionierung als Mediator für Betriebsrat und Geschäftsführung oder HR.
Ich muss dazu vielleicht noch zwei Sätze zu mir sagen. Die Seminare, die ich mache, mache ich nicht für Gewerkschaft und mache ich auch nicht für Arbeitgeberverbände oder so. Deshalb bin ich natürlich dadurch nicht so in Anführungszeichen in einer Ecke. Da könnte ich es mir durchaus schwieriger vorstellen. Das muss nicht zwingend so sein, aber ich kann es mir durchaus schwieriger vorstellen, dass dann der Zugang herausfordernder würde. Aber wir Mediatorinnen und Mediatoren, wir entscheiden doch nichts. Wir gestalten einen Kommunikationsprozess. Meistens funktioniert die Kommunikation im Betrieb doch immer noch irgendwie einigermaßen. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, hier, ich habe da jemanden erlebt, der ist kompetent, wollen wir uns den nicht mal angucken, dann ist in der Regel auch die andere Betriebspartei durchaus bereit, darüber zu reden.
Ah, das ist interessant.
Der alte Gedanke, es ist eine Drucksituation. Ne? Man braucht ja irgendwo einen Input und da ist eine gewisse Vorerfahrung da mit diesem Menschen und deshalb spricht man den an und dann kann das durchaus positiv verlaufen.
Ich habe die Erfahrung bei dieser Frage, wie kommt man in diese Positionierung, dass beide Seiten da Vertrauen entwickeln, das könnte für uns der passende Mediator sein. Weniger dieses Bewusstmachen, der hat ja nichts zu entscheiden, weil ich schon glaube zu bemerken, dass die Parteien wissen, wenn ich mich an den Tisch setze, verpflichte ich mich schon, nach rationalen Gesichtspunkten zu einer Einigung zu kommen. Also das heißt, wenn ich das wieder abbrechen will, brauche ich einen guten Grund dafür. Daher ist so dieses an den Tisch gehen ein ganz entscheidender Punkt. Und dann kommt es darauf an, wer mich zuerst angefragt hat. Also wenn mich Betriebsräte anfragen, ob ich dafür eine Konfliktklärung zur Verfügung stünde, habe ich den Eindruck, dass die Geschäftsführungen eher bereit sind zu sagen, okay, dann machen wir das so, als andersrum. Es gibt ja dann auch Vorgespräche, auch mit dem Auftraggeber als Organisation. Da wird schon gesagt, die wollen das als Vertrauensbeweis verstanden wissen, dass sie dem vorgeschlagenen Mediator der Betriebsräteseite zugestehen und das dann auch beauftragen. Also dieses Zulassen, es ist schon Verhandlungsmasse, so nach dem Motto, ich akzeptiere euren Vorschlag und hoffe, dass ihr uns dann auch wohlgesonnen in der Mediation begegnet, liebe Betriebsräte.
Das kommt vor. Das ist aber da ja nicht anders, als es in anderen Bereichen auch ist.
Ja. Umgedreht habe ich das seltener, den Eindruck, dass die Betriebsräte das sozusagen als Argument für die Verhandlung schon aufsparen. Da habe ich den Eindruck, werde ich stärker geprüft. Also wenn mich der Geschäftsführer einlädt und sagt, gucken Sie sich die Betriebsräte an, die wollen Sie gerne anhören, da habe ich stärker den Eindruck, dass ich auf den Zahn gefühlt werde.
Das ist tatsächlich so. Betriebsräte haben ja nicht selten auch ein bisschen so immer diese Befürchtung, wir werden nicht ernst genommen. Wertschätzung ist ja ein ganz, ganz, ganz komplexes Thema auch in diesem Kontext hier zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. Und deshalb, wenn der Arbeitgeber mit etwas ankommt, ist immer ein gewisser Vorbehalt da. Das stimmt.
Ja, aber andersrum würde ich jetzt sagen, ist das weniger der Fall. Zumindest was mich betrifft bei der Frage, passt der Mediator zur anderen Seite? Also kann das was werden? Da merke ich, dass ich bei Betriebsräten stärker auf dem Prüfstand stehe. Was nicht unangenehm ist, aber ich merke, das ist einfach anders, als wenn mich Geschäftsführer oder Personaler dann so zum Kennenlerngespräch oder ne, in Zoom oder auch Face-to-Face da anfragen und es ist vom Betriebsrat ausgegangen. Also aber es geht ja auch so.
Das mag einen bestimmten Hintergrund aber auch haben. Ich unterstelle mal einfach, habe jetzt wissenschaftlich nicht irgendwie untersucht, dass auf Arbeitgeberseite vielleicht eher Kenntnisse über das Thema Mediation vorhanden sind. Und wenn deshalb die Arbeitgeberseite ankommt und sagt, hier, lieber Betriebsrat, lass uns eine Mediation machen und der Betriebsrat weiß gar nicht so genau, was das ist, dann habe ich ja gleich zwei Punkte, an denen Vorwand besteht. Wenn aus dem Betriebsrat jemand kommt und sagt, hier, ich habe den im Seminar erlebt, der hat von Mediation erzählt und lasst uns das hier mal versuchen, lasst uns den nehmen, dann ist im Betriebsrat, was ja ein Willensbildungsprozess in dem Gremium ist und ein Geschäftsführer entscheidet ja vielleicht auch alleine. Ne, wenn das in seinem Zuständigkeitsbereich ist, dann muss dieser Prozess erstmal passieren. Ja. Und deshalb, das dürfte eine größere Herausforderung sein in der Struktur einfach.
Den Punkt des Gremiumsentscheidens und wie das in der Mediation da mit dem gesamten Gremium ist, oder mit, das gucken wir uns gleich an, weil das finde ich auch ein ganz wichtiger Praxispunkt oder Praxiserfahrung auch. Ich würde noch den Zugangspunkt wählen und wollte dich fragen, wie deine Praxis ist. Wenn ich wegen einer Konfliktsituation oder schwierigen Situation angefragt werde und so, ob das jetzt was wäre für mich und ob ich da helfen kann und ich habe da erstmal nur HR oder den Geschäftsführer, Person oder das Gremium zu tun und ich merke, der Konflikt dreht sich um Themen, die auch so hoch eskaliert sind, dass hier Mitbestimmungsrechte tangiert werden könnten, dass ich proaktiv nach dem Betriebsrat frage, inwieweit der involviert ist, inwieweit der weiß, dass ich hier bin. Und das ist so, würde ich sagen, heutzutage 50-50. Bei einigen ist der Konflikt schon so weit bekannt im Betrieb, dass der Betriebsrat da ist. Und ich gehe tendenziell so ran, dass ich sage, im Zweifel möchte ich den Betriebsrat so früh wie möglich involviert sehen und nicht im Nachgang ansprechen. Wie ist das für dich? Fragst du den Geschäftsführer, was ist denn bei euch mit dem Betriebsrat? Weiß der Bescheid?
Ja, also ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass man so ein Gremium eher früher als später einbinden sollte. Zumindest wenn gewisse Entscheidungsprozesse in Gang kommen. Auch da wieder das, was ich eben schon andeutete. Zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat gibt es oft diese Wertschätzungsproblematik. Und je früher ich einen Betriebsrat abhole als Arbeitgeber, desto offener ist da wahrscheinlich die Haltung gegenüber solchen Prozessen. Je später man da reinkommt, vor allem wenn das einfach so vor einem vorgeworfen wird, hier jetzt, ne, friss und stirb, akzeptiere das gefälligst, ja, dann kommt allein aus diesem Aspekt, aus dem Prozess heraus, gar nicht mal aus dem Thema oder dem Mediator, der Mediatorin heraus, kommt so eine Abwehrhaltung, weil wir haben ein Kollektivorgan, da sitzen mehrere Menschen, da sitzen 3, 5, 7, 9, 11, was weiß ich, wie viele Menschen. Und in diesem Willensbildungsprozess, gerade wenn es größere Strukturen sind, ist immer jemand dabei, der skeptisch ist.
Also ich habe das einmal erlebt, schmerzhaft für mich, aber auch für die Beteiligten, dass wir da eine Mediation in einem Team durchgeführt hatten. Da war eine einzelne Person, das hat sich in der Mediation dann so geklärt, zumindest waren beide Seiten so mit der Entwicklung zufrieden. Aber der Betriebsrat hat dann gesagt, das geht so nicht, nee, so geht das nicht. Über die Entscheidungskompetenz des einzelnen Arbeitnehmers für seinen Arbeitsplatz hinweg, weil er, du hast das vor uns genau richtig, ne, betont, der Betriebsrat hat die Belegschaft im Blick. Und es war hier in einem Bereich, und das war mir nicht klar gewesen, wo derjenige, der da in der Mediation war, nicht der Einzige war, der mit dem Thema schon beim Betriebsrat war. Und der Betriebsrat hatte diesen Bereich mit dem Bereichsleiter und so im Blick gehabt und hat gesagt, nee, so geht's nicht. Und da war die ganze, nicht die ganze, aber es ist eine Menge Arbeit umsonst. Schlichtweg, weil man in einem Bereich Vereinbarungen getroffen hat, wo jemand mitreden darf und dann auch wollte. Und also ich habe das mir zugeschrieben, dass das einfach ein Fehler war. Man hätte das proaktiv angehen müssen. Das war einfach doof. Für alle, also auch für mich.
Überhaupt sind betriebliche Mediationen ja eine ganz, ganz komplexe Geschichte. Du hast vielleicht das Mediationsgesetz vor dir im Blick.
Und immer, weißt, ich habe das Paragraph immer in der Tasche.
Absatz 1 steht, da steht ja drin, die Parteien wählen den Mediator aus. Ich habe früher immer so spaßeshalber in meinen Vorlesungen an der Uni gesagt, darauf wäre ich noch selber gekommen. Aber es ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade hier in dieser Konstellation, wenn Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, Betriebsrat etc. involviert sind und der Arbeitgeber sagt mal, hier wird eine Mediation gemacht und hier Betriebsrat oder auch der einzelne Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin, friss oder stirb. Schon einige Jahre her, da ist mir das passiert und seitdem bin ich da sehr vorsichtig. Ich wurde angefragt von einer Hochschule. Ich mache ja an verschiedenen Hochschulen oder habe im Laufe meines Lebens an verschiedenen Hochschulen Lehraufträge gehabt. Und hier kam eine Hochschule auf mich zu und hatte einen Personalkonflikt. Erst hatte ich jemanden von der Personalabteilung am Telefon, da hatte ich auf einmal den Kanzler am Telefon und die weitere Koordination lief dann wieder über die Personalabteilung. Und ich sagte denen die ganze Zeit, hier ist meine Homepage, hier ist meine Telefonnummer. Wenn diese Person irgendwelche Fragen hat, soll sie sich bitte bei mir melden. Diese Person hat sich nicht bei mir gemeldet. Dann bin ich da hingefahren, habe begonnen, schöne Einleitungsphase natürlich gemacht und nach 5 Minuten sagte mir diese Person, ich lehne sie ab.
Und dabei hast du akkurat warum? Vorgetragen. Ja.
Sie ist nicht im Entscheidungsprozess beteiligt gewesen und deshalb war ich verbrannt. Und deshalb mache ich das nicht mehr. Das ist auch ein wichtiger Punkt in der Auftragsklärung natürlich.
Ja. Hast du eine Antwort bekommen? Also war das warum? Einfach weil nicht eingebunden? Oder hat er gesagt, das muss ich Ihnen gar nicht erzählen?
Tatsächlich ist dazu nicht so groß weiter geredet worden. Also die hat gesagt, nein, sie wäre an dem Prozess nicht beteiligt gewesen. Sie würde nicht glauben, dass ich neutral wäre. Ich selbst habe bei mir keine Tendenzen festgestellt, aber das ist ja dann sehr subjektiv auch bei den Menschen. Und deshalb war das Thema vorbei. In dem Kontext, und deshalb habe ich gerade so ein bisschen zögerlich reagiert, in dem Kontext ging es wahrscheinlich auch noch um eine zusätzliche Verzögerungstaktik, dass diese Person einfach sich auf diese Mediation eingelassen hat, also erstmal überhaupt auf den Termin eingelassen hat, um weiter Zeit zu schinden.
Ich kann das gut nachvollziehen. Und gerade auch Hochschulen, die so komplex sind, dass man die Strukturen von außen nicht so einfach erkennt, dass man dann einfach in der Sackgasse landet. Es bleibt ja das Verfahren der Beteiligten und wenn die sagen, jetzt Schluss, ist Schluss. Ich sage auch, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass wir neutral sind. Einzige, was wichtig ist, dass die Parteien uns als neutral erleben und das für sich gut begründen können.
Es geht wieder um ein Gefühl.
Also ist schon Gedanke, ne? Also ist schon so, dass ich da mir auch Gedanken mache, wie finde ich den? Der Eindruck, den die Person macht. Traue ich dem das zu, dass er mich hier gut durch eine Mediation leitet? Es muss gar nicht mal, ich traue ihm zu, dass er uns hier gut durchleitet. Die anderen sind mir da relativ egal. Ich will in dem Prozess ja etwas erreichen. Und Mediation ist aus der Warte her ein Instrument.
Wir reden ja bei Mediation über die Gestaltung eines Kommunikationsprozesses. Und du weißt ja, wie Kommunikation passiert. Wahrnehmen, interpretieren, fühlen. Wenn am Ende das Gefühl nicht stimmt, aufgrund der Wahrnehmung, aufgrund der Interpretation natürlich, dann wird diese Mediation nichts. Oder wird es schwer, dass diese
Mediation... Wird es schwer, genau. Ja.
Unmöglich wird es nicht sein.
Wir hatten uns ja was aufgespart. Also mal kurz hier sozusagen die Zusammenfassung. Wir kommen mit Betriebsräten entweder in Kontakt, weil sie uns direkt anfragen oder schon klar ist, dass sie mit der Geschäftsführung eine Mediation wollen. Mhm. Wir können sie aktiv einbinden bzw. anfragen, wenn wir die Anfrage von Geschäftsführung und HR bekommen. Also was ist in diesem Konflikt mit dem Betriebsrat? Ist er involviert? Weiß der Bescheid? Wollen sie den informieren, wie stehen sie dazu. Und da, glaube ich, sind wir Berater als Mediatoren. Also zumindest nehme ich dort eine deutlich beraterische Haltung ein und sage auch, also ich empfehle Ihnen, lieber jetzt das Risiko einzugehen, das überschaubar ist, als ins Risiko hineinzuarbeiten und Sie wissen nicht, was dann geschieht, wenn Sie eine Vereinbarung treffen, bei der der Betriebsrat zustimmen muss. Und wir hatten uns das aufgespart. Wir haben es mit einem Gremium zu tun. Entsprechende Größe des Betriebes, entsprechende Größe des Gremiums. Also gehen wir mal so von einem gut 9er Gremium aus. Das ist die Größe, wo dann schon Freigestellte in der Regel da sind. Und damit Personen, die Vollzeit Betriebsratsarbeit machen. Und die anderen haben also ein Mandat und dürfen aber eben auch noch ihre im Arbeitsvertrag festgeschriebene Arbeit nachgehen. Tendenziell ist es ein Gremium, das immer vollständig zusammenarbeiten will, gerade wenn es um so heiße Themen geht. Aber manchmal ist es auch einfach Vertretermediation. Also wir haben dann eben vielleicht eine kleine Gruppe oder schlimmstenfalls auch nur die betriebsratsvorsitzende Person in der Mediation. Welche Erfahrungen hast du mit diesen Konstellationen, Rückkopplung an das Gremium?
Wir müssen über mehrere Dinge sprechen. Wir müssen erstmal klar über die Rolle eines Vorsitzes reden. Und der oder die Betriebsratsvorsitzende zu sein, ist ja zumindest rechtlich gesehen keine besondere Machtfunktion. Man ist primus inter pares, erster unter Gleichem. Man hat vom Gesetzgeber gewisse Aufgaben aufgebürdet bekommen, weil irgendjemand sie ja nun mal machen muss. Aber man hat deshalb keine Macht. Man kann nicht alleine irgendetwas bestimmen. Ich erlebe das ganz oft, dass Betriebsratsmitglieder mir berichten von ihrem Monatsgespräch. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Arbeitgeber und Betriebsrat einmal im Monat zu einer Besprechung zusammenkommen sollen. Also nicht müssen, aber sollen. Und dann wird mir ganz oft erzählt, ja, das macht unser Vorsitzender alleine. Das ist nicht der Gedanke des Gesetzgebers. Da heißt es, der Betriebsrat, nicht der Betriebsratsvorsitzende und der Arbeitgeber sollen zusammenkommen. Das ist eine Frage von Kultur in einem Gremium, wie sowas gelebt wird. Das hat oft was damit zu tun, wie gut sind diese Menschen auch geschult, gebildet im Betriebsverfassungsrecht. Was wissen sie eigentlich über ihre Rechte und Pflichten, auch als einzelnes Mitglied? Es hat aber auf der anderen Seite auch ganz viel damit zu tun, habe ich eigentlich eine Personenwahl oder habe ich eine Listenwahl bei den Betriebsratswahlen? Für diejenigen, die da nicht
musst du kurz erklären.
Anfangen können. Es gibt zwei verschiedene Wahlverfahren für die Betriebsratswahl. Was es am Ende wird, hängt ein bisschen von der Betriebsgröße ab. Bis 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb muss immer das einfache Wahlverfahren durchgeführt werden. Da geht nur Personenwahl. Bis 200 dann kann man sich auf das vereinfachte Verfahren einigen. Normalerweise macht man aber schon das normale Wahlverfahren. Und ab 201 wäre es dann das normale Wahlverfahren. Und ob ich Personen- oder Listenwahl habe, hängt davon ab, wie viele Wahlvorschläge eingereicht werden.
Ganz kurz jetzt mal einfach das schmal halten. Wenn man eine Listenwahl hat, hat man mehrere Listen. Bestenfalls Parteien im Gremium, die unterschiedlichen Listen angehören. Und dann hat man manchmal Produktion und Verwaltung oder aber auch politische Linien, gewerkschaftspolitische Linien da drinne. Das ist für den Betriebsrat eine zusätzliche Herausforderung.
Gerade Listenwahl ist durchaus eine Herausforderung, gerade wenn erstmalig eine Listenwahl stattgefunden hat, also wenn es einen Kulturwandel quasi an dem Punkt gab. Das führt regelmäßig zu Konflikten in Gremien. Also ich habe das wiederholt erlebt. Einmal hatte ich ein Gremium, ein 9er Gremium, die hatten zum ersten Mal jetzt Listenwahl gehabt. Die eine Liste hatte 5 Sitze, die andere hatte 4 Sitze, bei 9 knapp die eine vorne, hat deshalb auch den Betriebsratsvorsitz gestellt. Und bei der nächsten Betriebsratswahl endete das Ergebnis wieder so, aber die Fünferliste hatte keine Ersatzmitglieder mehr. Und immer wenn von der Fünferliste jemand fehlte, wurde jemand von der Viererliste als Ersatzmitglied nachgeladen, dann hatten die Mehrheit. Die haben teilweise im Wochenrhythmus den Betriebsratsvorsitz neu gewählt. Das ist für die Kultur im Gremium schlimm, das ist für die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber schlimm, das ist für die Kolleginnen und Kollegen schlimm.
Zumal, ich weiß nicht, wie das überall der Fall ist, aber so bei den Betriebsräten, die ich da kennengelernt habe, ein Verständnis da ist, dass wir Einigkeit haben müssen. Wir sind eine Belegschaft und es gibt dann so einen Zwang zur Einigkeit, auch im Sinne von, dass Listen und Fraktionen im Gremium per se schon eine Niederlage sind und man auf Einigkeit hindiktiert. Also da beißt sich dann die Katze in den Schwanz und man wirft sich gegenseitig das Schlimmste vor. Es gibt keine oder selten eine konstruktive Kultur der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fraktionen. Das ist durchaus ein Stück Frage von Professionalität, ein Selbstverständnis als Betriebsrat und das hat Auswirkungen auf eine Mediation. wenn sie zumal auch nicht so durchgeführt werden kann, dass dort alle Betriebsräte mit in der Mediation sind. Und dafür sprechen ja hunderte Gründe, dass man nicht mit 17 Leuten auf der einen Seite und mit 2 Leuten auf der anderen Seite die Mediation durchführt. Was heißt das aber dann für die Praxis? Sag mal, angenommen, man kriegt ein Mediationssetting hin mit 4 oder 6 Personen. Was kommt da auf Mediatoren zu? Vielleicht mal so gefragt, Markus.
Erstmal, Listenwahl heißt nicht automatisch, dass es Konflikte gibt. Das funktioniert in nicht wenigen Betrieben auch ganz wunderbar. Aber da ist das Konfliktpotenzial natürlich größer als bei einer Personenwahl. Auch bei einer Personenwahl kannst du Einzelne haben, die keiner dabei haben will. Außerhalb unseres Themas nur einen Gedanken. Ich finde es ein merkwürdiges Demokratieverständnis, wenn man sagt, die andere Liste ist aber doof. Das ist nun mal der Wählerwille. Zurück zum Thema. Es ist eine Herausforderung, vor allem wenn der Arbeitgeber den ganzen Spaß bezahlen soll. Der Arbeitgeber bezahlt ja in der Regel so etwas. Dass Betriebsratsmitglieder selbst Geld in die Hand nehmen, kommt ja in der Regel nicht vor. Da bist du als Mediator natürlich an eine gewisse Grenze. Du weißt selber, mehr als 6 Leute in einer Mediation wird eine große Herausforderung. Und deshalb, wenn ich da ein Gremium habe mit 11, 13 Menschen, ja, kann ich das alleine eigentlich gar nicht machen. Da bräuchte ich einen Co-Mediator, eine Co-Mediatorin, dann wird es teurer, dann spielt der Arbeitgeber wieder nicht mehr mit. Ich habe das gehabt vor, muss ich überlegen, schon 5, 6 Jahre her. Da rief mich eine Dame an und fragt, donnerstags rief die mich an und fragte, ob ich am Wochenende Zeit hätte, eine Mediation zu machen, in einem Betriebsrat mit 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich hatte keine Zeit, deshalb war das Thema an dem Punkt für mich erledigt. Aber ich fragte sich, ja, warum denn jetzt am Wochenende? Naja, eigentlich hätten sie schon einen Mediator gehabt, aber der fühlte sich der Aufgabe nicht gewachsen. Das kann ich bei 26 Menschen ja durchaus noch verstehen. Es wäre schon ein Haus gebucht, wo die alle jetzt am Wochenende hin wollten. Da wollten sie übers Knie brechen. Das ist nichts geworden. Die haben mich ein paar Wochen später wieder angerufen und dann habe ich gesagt, Leute, was meine ich alleine? Dann haben wir etwas gemacht. Kennst du zufällig das Gesellschaftermodell bei Miele, also Waschmaschinen-Miele?
Nee, das sagt mir nichts.
Da sind 2 Familien im Hintergrund, die Familien Miele und Zinkan. Die haben damals schon die Unternehmensgründer gesehen, wenn wir jetzt das vererben, dann kommen immer mehr in den Gesellschafterkreis und deshalb gibt es Stämme. Und pro Stamm darf immer nur einer reden und abstimmen. So sind wir dann nachher dahin gegangen und haben das durchstrukturiert. Am Ende waren es waren 5 Grüppchen, es waren 21er Gremium plus 5 Ersatzmitglieder. Und deshalb sollten 26 Menschen daran teilnehmen. Und dann haben wir das wirklich in diesem Modell gemacht, dass wir dann am Ende 5 Leute da sitzen.
Das ist gut. Das ist interessant. Das kenne ich noch nicht.
Das musst du durchstrukturieren. Vor allem, das ist aus Kostensicht eine Herausforderung. Ja. Wenn du da mit 2 oder vielleicht sogar 3 Mediatorinnen und Mediatoren arbeitest, macht der Arbeitgeber vielleicht irgendwann noch einen Strich drunter.
Ja, die Kosten auch. Also die Kosten sind ja noch bezifferbar, aber die Kosten auch an Emotionalität und Mentalität und auch am Ende sehen können, was man geschaffen hat, ist einfach das Risiko zu groß. Dass das ein reiner WG-Küchennacht wird, wo man sich die Köpfe heiß redet oder mal viel drüber redet, aber man kommt nicht zu Entscheidungen. Also das lässt sich alles irgendwie organisieren, aber es ist ein Riesenaufwand und entspricht meines Erachtens auch nicht sozusagen dem professionellen Verständnis von einem Parlament, das Ausschüsse bilden kann, das Arbeit delegiert und immer gucken muss, wenn ich das delegiere an Ausschüsse oder an einzelne Personen, ist meine Aufgabe nicht mehr inhaltlicher Art, sondern überprüfender und kontrollierender Art. Und das wird im Betriebsratsgremien, wie auch in anderen Gremien, das will ich gar nicht nur darauf begrenzen, einfach unterschätzt, dass sich die Art der Aufgabe wandelt, wenn ich es delegiere oder eben in einen Ausschuss abdelegiere. Und das sehe ich für Mediation wirklich auch als Riesenherausforderung, die dazu führt in der Praxis tatsächlich, dass ich häufig merke, also häufig ist immer mal wieder, aber dafür eben bemerkenswert, mehr Arbeit dann bei den einzelnen Konfliktparteien habe. Ich nehme mal jetzt speziell also Betriebsräte in den Fokus und die Mediationsgespräche dann damit gut vorbereiten. Sind, eigentlich weniger sind. Da reichen dann 2 Termine oder so häufig aus, aber die Vorbereitung mit den Gremien, das war eigentlich das Stück Arbeit.
Also das Thema Auftragsklärung hat hier eine ganz, ganz andere Dimension als das bei, in Anführungszeichen, einer kleinen Erbmediation oder einem kleinen Gesellschafterstreit. Nicht, dass das kleine Konflikte sind, ja, oder sie unbedeutend sind. Wenn ich halt diesen dynamischen Prozess aus diesem Gremium mit einfangen muss, dann ist das echt ein Thema, was ich vorher als Mediator im Blick haben muss und deshalb auch wissen muss, wie funktionieren solche Gremien eigentlich. Ich sollte vielleicht auch idealerweise mich ein bisschen mit dem gesetzlichen Grundmodell da mal mit auseinandersetzen. Ich möchte auf eins gerade nochmal zurückkommen, weil du eben auch angesprochen hast, wenn diese Gremien zerstritten sind etc. Ich möchte ein Zitat kurz ausgraben. Das schicke ich dir gerne mal gleich parallel als Videoclip. Das ist ein Zitat von Friedrich Merz. Man wird es kaum glauben, dass er das gesagt hat. Er hat auf einer Veranstaltung, natürlich in der CDU-Parteizentrale, vor Betriebsräten und Personalräten dann gesagt, starke Betriebsräte helfen Unternehmen, schwache Betriebsräte behindern oder schaden Unternehmen. Und schwach sind Betriebsräte halt insbesondere dann, wenn sich solche Fraktionen bilden, wenn dort gestritten wird. in der Außenwirkung einem Arbeitgeber, der mit dem Thema Betriebsrat nicht glücklich ist, und seien wir mal ehrlich, wenn du 100 Arbeitgeber fragst, wie viele davon sagen denn, ich will einen Betriebsrat?
Vielleicht noch, ich will meinen Betriebsrat, aber das ist so in langjährigen Beziehungen.
Wenn dann so ein Gremium zerstritten ist, dann sind die ja auch noch mit sich selbst beschäftigt. Dann merkst du als Betriebsrat vielleicht gar nicht, wenn gerade ein Mitbestimmungsrecht an dir vorbeiläuft. Ja, du könntest es wahrnehmen, aber...
Ja, also das ist auf jeden Fall der Punkt. Aber eben auch dieser Punkt, dass man mit guten, mit professionellen, mit starken Betriebsräten auch nochmal eine Perspektive als Unternehmer bekommt, die einem sonst verloren geht und man auch das Gespür für das eigene Haus verliert. Das muss ja jeder, sage ich mal, Organisationsleiter auch damit rechnen, dass er ein trügerisches Bild der Organisation hat, weil die Informationen, die man bekommt, halt immer gefiltert sind. Und je größer der Laden ist, desto eher kann ich mit einem guten Betriebsrat Verhältnis auch eine Perspektive erhalten, die ich sonst nicht habe. Also die Frage, ne, arbeitet die Mannschaft am Anschlag? Was beschäftigt die Belegschaft? Wie sehen die Unternehmenspolitik? Also baue ich das mit ein in meine unternehmerischen Überlegungen oder lasse ich das außen vor? Und in Konfliktfalle ist das halt genau dann häufig eine der Ursachen, dass einen da die Belegschaft aufs Dach steigt. Manchmal aus trivialen Anlässen, aber es hat eine längere Vorgeschichte.
Ist ja immer, ne, die Zündschnur ist lang, aber irgendwann ist sie halt so.
Ich will noch einen Punkt zum Schluss und dann haben wir das Thema, glaube ich, wirklich umfassend bearbeitet. Du hast es auch schon angedeutet, es bezahlt letztlich der Arbeitgeber. Egal, wer den Auftrag gibt, ne, ob der Betriebsrat sagt, hier, ich beauftrage dich, letztlich, ne, du kannst du die Rechnung zu dem schicken oder zu dem schicken, es kriegt sie am Ende die Unternehmung.
Vorsichtig, ganz vorsichtig.
Okay, in welchem Aspekt Vorsicht?
Das Betriebsverfassungsgesetz regelt insofern ganz klar, der Arbeitgeber hat die Kosten zu übernehmen, soweit das für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich ist. Wenn ein Gremium selbst auf die Idee kommt, oh, wir machen mal eine Mediation, wir suchen uns einen Mediator und Mediator, schick mal deine Rechnung nach an den Arbeitgeber und der Arbeitgeber weiß von nichts, kann das richtig, richtig schief gehen.
Achso, in der Fall, dass das eine interne Mediation ist im Gremium.
Ja, ja. Also, ein Betriebsrat ist juristisch gesehen eigentlich vermögensfähig. Ja? Die sind nicht rechtsfähig, also im prozessualen Sinne ja, aber sind vor allem nicht vermögensfähig. Ein Betriebsrat hat kein Budget, über das er selbst verfügen kann. Darf er streng genommen auch gar nicht haben. Es gibt das in Betrieben, ich weiß das, aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb einfach selber losgehen, eine Mediation einstielen, also dass man das möchte, kann ich total nachvollziehen. Aber wenn nachher der Arbeitgeber das bezahlen soll, wäre ich an der Stelle sehr, sehr vorsichtig und würde das mit dem Arbeitgeber abstimmen, auch als Mediator, als Mediatorin.
Ich hatte jetzt den Blick bei Mediation zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung. Also der muss ja...
Dann ist der Arbeitgeber in dem Prozess ja dabei.
Genau. Wenn man jetzt rein betriebsratsinterne Mediation durchführt, weil die eben einen Konflikt haben, der sie am Arbeiten hindert, kann man argumentieren, aber das muss nicht immer auf Zustimmung stoßen, dass die Mediation erforderlich war, um wieder zu arbeiten. Ich meine aber jetzt die wir die ganze Zeit im Blick haben, Geschäftsführung und Betriebsrat oder HR und Betriebsrat machen eine Mediation. Ich habe das auch schon gehabt, dass der Auftrag über den Betriebsrat ging und dann hat er das intern eingereicht. Der Punkt, auf den ich sozusagen da hinaus will, ist, welche Erfahrung hast du mit Misstrauen dahingehend, dass ja das Geld letztlich vom Arbeitgeber kommt? Also sind da Betriebsräte, die du in Mediation erlebt hast, zweifelnd? Wirkt das zurück auf dich? Was wir ja ansonsten bei Einzelmediation ganz häufig hören, ne? Dass man einfach darauf achten sollte, 50-50 oder zumindest so, dass jeder seinen Anteil trägt.
Ja, muss ich sagen, habe ich tatsächlich in Mediation noch nicht erlebt. Das mag aber auch daran liegen, dass es für Betriebsräte völlig selbstverständlich ist, dass der Arbeitgeber die Kosten trägt.
Ja, das denke ich auch. Ich habe dort eigenartigerweise keine großen Anzeichen des Misstrauens. Das ist wie eine Selbstverständlichkeit.
Diese eine Mediation, von der ich eben erzählte, ja, aber das ist im Vorfeld schiefgelaufen. Und da muss ich auch sagen, habe ich was draus gelernt? Mache ich seitdem ja auch anders. Aber die Kostenthematik, und ich als Mediator werde die Kostenthematik vorher ja klären im eigenen Interesse, läuft immer über den Arbeitgeber. Und Vorbehalte diesbezüglich, nein, habe ich noch nicht erlebt, nein.
Ja, also und das fand ich interessant, weil das ja schon auch merkwürdig ist gegenüber anderen Konstellationen, wo man sofort beäugt wird, wenn irgendwie deutlich wird, ah, das kostet Geld und der Gegner zahlt das. In den Konstellationen wird es mir auch einleuchten, völlig zu Recht. Und in dieser Konstellation merkwürdigerweise gar nicht. Habe ich auch kaum je Kommentare gehört oder so, ne? Manchmal auch scherzhaft vorgetragen oder ironisch, sarkastisch. So, das ist überhaupt nicht begegnet, sondern ist wie eine Selbstverständlichkeit, ne, wie du sagst.
Also da ist die Auswahl des Mediators oder der Mediatorin durch den Arbeitgeber ein viel komplexeres Thema.
Ja, genau, ja.
Kosten, das ist für einen Betriebsrat völlig selbstverständlich, der Arbeitgeber zahlt. Kerngesetz.
Du, das lassen wir mal so stehen und wirken. Markus, vielen Dank.
Lieber Sascha, ich danke dir, dass ich ein zweites Mal da sein durfte, gerade bei diesem anderen Thema aus meinem beruflichen Alltag.
Und ja, nur ganz wenige dürfen das. Da hast du vollkommen recht. Nur ganz wenige. Ja, es war toll. Und zwar finde ich, ist wirklich ein wichtiges Thema für Mediatoren, auch wenn wirklich so der Vorbau juristisch und auch mit Einigungsstelle, also wo schon ganz viel Konfliktmanagement betrieben wird, ehe Mediatoren dann zum Tragen kommt, ist das ein Arbeitsfeld, das tatsächlich besteht und auch mein Eindruck stärker geworden ist, intensiver. Das hängt auch damit zusammen, dass häufig Betriebsräte oder Personale auch ausgebildete Mediatoren sind und dadurch das Instrument auch nutzen.
Das meinte ich vorhin mit moderneren Strukturen, ne? dass da mehr Wissen da ist. Ich möchte zum Abschluss vielleicht noch einen Satz zum Thema Einigungsstelle sagen. Denn das Thema Einigungsstellenvorsitz kann für Mediatorinnen und Mediatoren ja auch durchaus spannend sein. In der Regel machen das ja Richterinnen und Richter, also Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter. Die müssen das aber nicht sein. Der Gesetzgeber stellt nur eine einzige Voraussetzung auf, nämlich Neutralität. Dieser Mensch muss nicht Richter sein, der muss nicht mal Jurist sein. Es macht natürlich Sinn, wenn man Ahnung von Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht hat. Es macht Sinn, wenn man Ahnung hat, wie man solche Verfahren strukturiert. Aber das könnten wir als Mediatorinnen und Mediatoren doch. Und deshalb
interessanter Punkt.
Arbeitsrechtlich versiert sind. Man muss nicht Richter, man muss nicht Anwalt sein. Man muss nur Ahnung von den juristischen Aspekten haben. Könnte auch
interessanter
das
interessanter Punkt. Ja, interessanter Punkt. Es sind tatsächlich immer pensionierte, außer Dienst gestellte Richter, die also da nochmal auf ihre erfahrenen Tage hin sich dem Chaos der Einigungsstelle widmen. Guter Punkt. Das war mir nicht klar, dass das sozusagen die einzige Voraussetzung Neutralität ist. Ich dachte tatsächlich, man muss vom Fach sein, entweder vom juristischen oder von der Branche her.
Also wenn man am Ende eine Einigungsstelle leitet, muss einen Spruch machen. Natürlich, in Anführungszeichen, muss ich dann Ahnung davon haben. Das heißt aber nicht, dass ich Richterin sein muss, dass ich eine Anwaltszulassung haben muss. Aber natürlich, ohne wird man da nicht beauftragt. Das ist klar. Einfach um nur mal eine Lanze zu brechen, das müssen nicht Richterinnen und Richter sein. Die haben natürlich ganz viel Kompetenz und ganz viel Erfahrung, gar keine Frage. Aber es sind nicht zwingend die einzigen, die Kompetenz und Erfahrung.
Super. Markus, vielen Dank. Gute Zeit. Das war hochinteressant.
Ich danke dir. Vielleicht bis bald.
Bis bald. Genau. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mein Podcast-Gespräch mit Dr. Markus Baukmann zum Thema Betriebsräte im Kontext betrieblichen Konfliktmanagements, speziell im Kontext von Mediationen, als Konfliktparteien, als Medianten und auch als potenzielle Mitentscheider, die vielleicht gar nicht in erster Linie Konfliktparteien sind, aber der Konflikt, der innerbetriebliche Konflikt, die betriebsratlichen Rechte betrifft und daher früher oder später eingebunden werden muss. Ich konnte mich mit Markus zu den verschiedensten Konstellationen unterhalten, den juristischen Hintergründen dazu und was das dann auch für Mediatoren und Konfliktberater mit sich bringt, wenn man mit einem Betriebsratsgremium auf einer Mediantenseite zu arbeiten hat, zu tun bekommt und dort auf verschiedenste Konstellationen, wie damit umgegangen wird, konnten wir hier aufgreifen. Wenn dir diese Episode und der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung, damit auch andere davon erfahren. Empfiehl den Podcast gerne weiter und abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Für den Moment hier bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen und alsbald auch professionelle Organisationsberatungsausbildungen. Gehabt euch wohl, bleibt uns wohlgesonnen. Gute Zeit. Ciao.